sehr wichtig, dass wir wieder zur marktwirtschaftlichen Prinzipien zurückführen. Und nur dann, wenn das Ganze funktioniert, wenn wir also wieder auf den Wachstumspfad kommen, ja, dann können wir auch sozial sein. Denn die sozialen Elemente der Marktwirtschaft können wir uns nur leisten und können wir nur bezahlen, wenn wir es vorher auch verdient haben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirtschaft im Westen, dem Podcast von Unternehmer NRW. Mein Name ist Hubertus Engemann, ich leite die Kommunikation des Verbandes. Wir leben in hochgradig turbulenten Zeiten. Die Bundestagswahl ist gerade mal anderthalb Wochen her. Union und SPD sondieren inzwischen intensiv. Donald Trump hält die Welt in Atem. Krisenherde, wohin man blickt, der Ukraine-Krieg vorneweg. Und zu allem Überfluss ist auch der Wirtschaftsstandort Deutschland in desolater Verfassung. Themen gibt's also zuhauf. Über all das möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Es ist der Präsident von Unternehmer NRW, Arndt Kirchhoff. Lieber Arndt, herzlich willkommen in unserem Studio in Düsseldorf.
Hallo, lieber Hubertus.
Wir treffen uns heute hier am Aschermittwoch im Verbandsgebäude und vorhin hast du, wie schon traditionell jedes Jahr an diesem Tag, mit Journalisten der Landespressekonferenz über die aktuelle politische und wirtschaftliche Lage gesprochen. Zunächst zur geopolitischen Lage. Donald Trump ist jetzt einen guten Monat im Amt und sorgt mächtig für Wirbel und das ist mal eher gelinde ausgedrückt. Außenpolitisch, sicherheitspolitisch, wirtschaftspolitisch scheint er gerade die Welt aus den Fugen zu heben. Wie bewertest du die neue Lage, was da aus den USA kommt?
Ja, ich glaube, man muss von einer weiteren Zeitenwende sprechen. Die USA haben nun ganz deutlich gemacht, dass sich Europa um sich selbst kümmern sollte, dass sie nicht weiter bereit sind, uns großartig zu unterstützen, insbesondere militärisch, dass sie sich zurückziehen wollen und ja noch schlimmer, dass sie dazu auch noch Handelsbarrieren in Form von Zöllen aufziehen. Etwas, was natürlich dem Weltwirtschaftssystem, dem Güteraustausch, dem Handel nicht nur nicht gut tut, sondern was am Ende für alle Verbraucher dann teurer wird. Und das verstehe ich nicht, warum er das macht, denn letztlich hat er gesagt, er will es für seine Landsleute in Amerika besser machen. Was er jetzt gemacht hat, führt erstmal dazu, dass die Preise steigen und wir werden das auch in der Inflation erkennen. Also Amerika hat sich sehr verändert.
Dein Familienunternehmen, das du ja mit deinen Brüdern zusammenführst, hat Standorte in nahezu allen Kontinenten der Welt, so aber auch jenseits des Atlantiks, also sowohl in den USA als auch in Kanada als auch in Mexiko. Trump setzt jetzt ja eigentlich gerade um, was er angekündigt hat. Extrem protektionistisch wirkt er und arbeitet er mal abseits dieser drängenden, sicherlich auch sicherheitspolitischen Fragen. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hältst du denn für die deutsche Industrie für möglich? Oder wie betrifft das auch dein Unternehmen?
Ja, die deutsche Industrie war ja gerade dabei, sich noch mehr in Amerika zu engagieren. Und Amerika sind eben die drei Länder, Kanada, USA und Mexiko. Viele sind direkt in die USA gegangen, aber längst nicht alle, weil Mexiko ein Niedriglohnland ist, was eben auch Wettbewerbsvorteile hat. Mexiko hat auch noch mehr Arbeitskräfte verfügbar, als das in Amerika der Fall ist. Der Arbeitsmarkt in Amerika ist ziemlich gut ausgelastet. So, und Kanada hat wiederum andere Vorteile, ist als Wirtschaftssystem und von der Kultur her sehr ähnlich dem europäischen System. Also es wird beides geben. Es wird Länder, es wird Unternehmen geben, die dann jetzt vielleicht in den USA direkt willkommen sind und nicht behindert werden durch neue Zölle. Aber diejenigen, die sich jetzt in Mexiko und in Kanada engagiert haben, für die sieht es im Augenblick nicht so gut aus. Aber man wird da sehen müssen, inwieweit überhaupt Präsident Trump das durchhält. Denn es ist eigentlich nicht logisch, wenn er etwas für sein Land tun will, dass er als erstes Zölle einführt.
Wenn wir jetzt mal auf die Wirtschaftslage in unserem Land blicken, ausgerechnet jetzt ist ja unser Land in einer wirklich schlechten Verfassung. Wirtschaftswachstum keine Spur, stattdessen rückläufige Industrieproduktion, rückläufige Industriebeschäftigung, hohe Kapitalabflüsse, hoher Investitionsstau. Warum ist Deutschland deiner Meinung nach so in die Bredouille gegangen? Was ist da falsch gelaufen?
Ja, wir haben einmal Pech gehabt und dazu ist natürlich auch noch ein falsches Regierungshandeln gekommen. Pech gehabt haben wir, dass wir mit unseren Maßnahmen der Energiewende und der Politik Richtung Klimaneutralität in den Krieg, den Russland in der Ukraine angezettelt hat, hineingezogen wurden in der Form, dass wir natürlich hinterher bei den Sanktionen gesagt haben, wir können jetzt keinerlei Energie, kein Gas mehr aus Russland beziehen, was dazu geführt hat, dass wir am meisten betroffen waren durch steigende Energiepreise. Aber insgesamt sind die Energiepreise natürlich in Europa zu hoch. Für unsere energieintensive Industrie bedeutet das allerdings, dass wir schon gar keine Investitionen in Deutschland sehen. Das ist schlecht, weil die Grundstoffindustrie ist Voraussetzung für unsere Wertschöpfungsketten, auf die wir bisher immer so stolz waren und auf die natürlich die gesamte weiterverarbeitende Industrie auch angewiesen ist, egal ob es Metalle sind wie Stahl und Aluminium, ob es Chemieprodukte sind, ob es Kunststoffe sind, ob es Glas ist, Zement ist, Papier, alles ist hochenergieintensiv, wenn es um Vorprodukte geht, die wir bisher in unserem Land erzeugen konnten. Also insofern, die Energiekosten haben uns am schlimmsten getroffen und bisher hat, obwohl die Politik gesagt hat, ja, sie wollen uns entlassen, hat das nicht stattgefunden. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob die neue Regierung das Thema ändert.
In der Pressekonferenz vorhin hast du ein völlig neues Mindset in Politik und Gesellschaft gefordert. Der allgemeine Schockstarre, die man vielerorts jetzt hier so erlebt, Zukunftsskepsis, soll man mehr Zuversichtung entgegensetzen und vor allen Dingen auch eine Aufbruchstimmung erzeugen. Wenn man jetzt so diese gesamte Gemengelage sich anschaut, woher soll die kommen?
Ja, also wir wissen schon lange, dass somit das Wichtigste für ein positives Umfeld, für Konsumenten wie für Unternehmen ist Vertrauen. Wenn ich kein Vertrauen habe in die Zukunft, wenn ich keine Planungssicherheit habe, dann reagiere ich als Verbraucher so, dass ich spare. Das können wir an unserer Sparquote sehen. Also nicht konsumiere. Darunter leidet am Ende die Wirtschaft. Und als Unternehmerin und Unternehmer reagiere ich so, dass ich eben auch nicht investiere. Also ist das Wichtigste, was wir herstellen müssen, ist, dass wir wieder Vertrauen in die handelnden Personen, aber auch Vertrauen in den Staat zurückgewinnen. So mit diesem Vertrauen verbinden wir dann natürlich auch eine entsprechende Planungssicherheit, die dann, ja, an der sich dann allerdings die Systemfrage stellt. Denn die bisherige Regierung, genauso auch wie die Europäische Kommission, haben doch in den letzten Jahren mehr mit planwirtschaftlichen Ansätzen versucht, unsere Zukunft zu gestalten. Planwirtschaftliche Ansätze sind eben gekennzeichnet durch Subventionen, durch staatliche Vorgaben, durch Reglementierung jeglicher Art. Das ist etwas, was die Menschen nicht wollen. Keiner will das, er will selbst bestimmen, er will frei sein und es ist schon etwas, was Unternehmer gar nicht gebrauchen können, weil sie wollen eben, dass sich der Staat raushält und insofern ist es erforderlich, dass wenn wir jetzt Vertrauen zurückgewinnen wollen, dass sich alle, sowohl Politiker in Deutschland als auch in Europa, wieder zu unserem ursprünglichen System, das ist die Marktwirtschaft, bei uns sogar die soziale Marktwirtschaft, zurückbekennen. Wenn dieses Bekenntnis fehlt und wir weiter befürchten müssen, dass jederzeit ein Politiker eine Entscheidung kommen kann, die wieder alle Planungen über Bord wirft, dann wird es schwierig mit dem Vertrauensgewinn. Wenn wir aber wissen, wir haben die Marktkräfte, wir kämpfen, jawohl, in der Konkurrenz, der wollen wir uns auch stellen, aber dann können wir unsere Maßnahmen darauf abstellen und sind gefeit vor Überraschungen, die morgen durch die Politik kommen können. Also das ist sehr wichtig, dass wir wieder zur marktwirtschaftlichen Prinzipien zurückführen und nur dann, wenn das Ganze funktioniert, wenn wir also wieder auf den Wachstumspfad kommen, ja, dann können wir auch sozial sein, denn die sozialen Elemente der Marktwirtschaft können wir uns nur leisten und können wir nur bezahlen, wenn wir es vorher auch verdient haben.
Also es geht ja letztendlich darum, einen Standort wieder wettbewerbsfähig zu machen. Jetzt hast du vorhin den Journalisten ein wirtschaftspolitisches Papier unseres Verbandes vorgelegt mit Forderungen aus Nordrhein-Westfalen an die neue Bundesregierung. Waren einige Punkte dabei, würde ich gerne nochmal konkret ansprechen. Das Energiethema hast du schon genannt. Warum ist denn das Energiethema, das zu lösen, eigentlich mit oder eine ganz hohe Priorität?
Das ist für die Grundstoffindustrie der größte Kostenblock. Und dort müssen wir auf ein wettbewerbsfähiges Weltniveau kommen, also gegenüber Asien und gegenüber Amerika. Wir sprechen hier davon, dass wir so 5 bis 6 Cent brauchen, da natürlich die Netzentgelte im Rahmen bleiben müssen. Und da muss man einfach auch mal ein neues Regime einführen. Also diese drohenden, steigenden Netzumlagen sind ja eigentlich Investitionen in die Zukunft. So, Investitionen in die Zukunft, im Unternehmen würde man die abschreiben. Insofern empfehle ich auch dem Staat, dass er das tut und dass er dieses Modell verfolgt, anstatt jetzt uns Bürgern und somit auch der Industrie, den Unternehmen die Rechnung zu schicken von den aktuellen Kosten. Also die Investitionen, die notwendig sind in den Netzausbau, die sind unbestritten. Nur ob ich die Kosten gleich sofort umlege und mir beim Bürger und beim Unternehmen wiederhole, da würde ich nochmal genau hinschauen, denn das wiederum wird uns, auch wenn wir jetzt die eigentlichen Energiekosten senken werden, da werden uns am Ende die Netzkosten, werden uns dann wieder
nach oben treiben,
nicht wettbewerbsfähig machen. Ja.
Weiterer Dauerbrenner auf der Mängelliste unseres Standorts ist ja die überbordende Bürokratie. Was erwartest du da? Hast du da Hoffnung, dass sich da ein bisschen was tut?
Also das ist eine Frage, da braucht man erstmal sehr viel Mut. Denn alle Behördenleiterinnen und Behördenleiter müssen natürlich ein Stück weit das auch einfordern von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dann ist es ja so, dass wir dort sehr viel Personalaufbau gesehen haben. Das sind Arbeitsplätze, die sind entstanden durch zusätzliche Bürokratie. Insofern ist es eben verständlich schwierig, dass man diesen Menschen jetzt sagen muss, pass mal auf, du musst das nicht mehr machen. Damit ist ja verbunden, dass sie auch ihren Job wieder loswerden. Das tut mir auch leid für die Betroffenen, aber ich glaube, wir müssen uns da wirklich umorientieren. Wir können nicht dauerhaft Arbeitsplätze beim Staat aufbauen und in der Wirtschaft abbauen. Dann werden wir nicht auf den Wachstumspfad zurückkommen und dann wählen wir den völlig falschen Ansatz. Der Staat muss schlanker werden. Das ist auch möglich, wenn ich konsequent digitalisiere und natürlich diese überbordende Bürokratie wieder eindämme. Das hat in den letzten 10 Jahren exponentiell zugenommen. Jeder merkt das, jeder zu Hause, bei jedem Antrag. Das ist übertrieben. Und insofern bin ich jetzt sehr gespannt, wie die Bundesregierung das angeht. Eine Vorlage aus Europa gibt es. Dort, und das wird sich nicht jedem erschließen, der Ausdruck, gibt es im Augenblick sogenannte Omnibus. Gesetze und man fragt sich, was ist das denn, so ein Omnibus? Ja, in diesen Omnibus kommen eben die sehr bürokratischen Regeln, die sich ergeben aus der Nachhaltigkeitsberichterstattung, aus den Lieferkettentransparenzgesetzen, aus der Frage der Finanzberichterstattungen und Qualifizierung mit Ausdrücken wie Taxonomie, aus der ESG-Berichterstattung. Die sollen eingedämmt werden. Da freue ich mich sehr drüber, dass man das jetzt wirklich ernsthaft angeht, denn das betrifft uns alle und das ist kein Mehrwert. Das bringt kein Wachstum und insofern müssen wir das auf ein Minimum reduzieren und ich bin sehr gespannt, was von diesen Omnibus-Initiativen, die von Brüssel jetzt angeführt werden, von der neuen Kommission am Ende bei uns beim Bürger ankommt.
Das ist eigentlich eine prima Überleitung zur nächsten Frage, Thema Europa. Europa liegt dir ja nun sehr am Herzen, waren jetzt vor einem guten Monat mit unserem Vorstand dort, haben politische Gespräche geführt. und haben dann gehört, naja, so auf die Ampelregierung ist man in Europa nicht so gut zu sprechen. Jetzt wird es in ein paar Wochen hoffentlich eine neue Regierung, Bundesregierung geben, die hat da einiges zu reparieren, oder?
Ja, also es muss endlich mal klar werden, dass Deutschland nicht nur das größte Land in der Europäischen Union ist, was die Wirtschaftskraft angeht, sondern dass von Deutschland auch erwartet wird, dass wir uns an die Spitze der wirtschaftlichen Bewegung in Europa setzen, sprich den Karren ziehen. So, das haben wir in den letzten Jahren nicht nur nicht getan, sondern wir haben uns überhaupt nicht um Europa gekümmert. Europa heißt Brüssel, die Kommission, und heißt Parlament in Straßburg und in Brüssel. Und das sind nun mal Menschen, und da geht es darum, dass ich mich mit denen treffe. Und wenn ich sehe, dass sich teilweise deutsche Minister überhaupt nicht nach Brüssel bewegt haben, sondern nur ihre Staatssekretärsebene dahin geschickt haben, dann kann ich nur sagen, Aufgabe nicht verstanden. Also die ganzen Länder, das ist uns ja in Brüssel bei unserer Reise dann auch entgegengeschlagen, die beklagen, dass Deutschland sich erstens gar nicht engagiert in Europa, und dass wir zweitens natürlich dann auch noch mit dem sogenannten German Vote, also mit einer Enthaltung, uns noch nicht mal bekennen, in welche Richtung wir uns eigentlich die Entwicklung von Europa vorstellen. Das ist ein unsagbarer Zustand, das muss dringend geändert werden. Und wenn ich Friedrich Merz verstanden habe, der ja auch mal Europapolitiker war, dann ist das auch seine höchste Priorität. Ich kann das auch nur empfehlen, denn in Europa werden 80% der Gesetze gemacht. Und wenn Europa wieder gut funktioniert und Deutschland das entsprechend unterstützt, möglichst sogar anführt, ja, dann sind wir auch wieder wettbewerbsfähig in der Welt. Wenn wir das nicht machen, dann werden wir alle gemeinsam verlieren.
Ich zitiere dich zum Abschluss mal. Wenn ich als Unternehmer nicht optimistisch wäre, dann könnte ich auch kein Unternehmer sein. Wenn du jetzt auf die gegenwärtige politische Lage guckst, bleibst du Optimist?
Ja, ich bin immer noch optimistisch, weil mich jetzt im Moment mal ganz aktuell beeindruckt, wie schnell Europa auch reagieren kann. Ich meine, nach dem Ausfall von Donald Trump im Oval Office hat sofort Keir Starmer nach England eingeladen und alle Regierungschefs haben sich am Wochenende getroffen, weil man erkannt hat, das ist eine besondere Situation. Auch die Geschwindigkeit, mit der die Verhandelnden für die Koalition, für unsere Regierung ans Werk gehen, beeindruckt mich auch. Ja, man hätte ja auch Karneval feiern können, das haben die aber nicht gemacht, sondern sie haben mit höchster Geschwindigkeit gesehen, dass sie die ersten Entscheidungen für Deutschland treffen. Und das betraf eben die Infrastrukturoffensive mit einem Gesamtpaket von beeindruckende 500 Milliarden. Das betrifft aber genauso gut die Initiative für die Aufrüstung und für die Herstellung von Wehrfähigkeit. Also beides, muss ich sagen, für mich überraschend schnell gegangen. Ich hoffe, dass man sich jetzt nicht im Klein-Klein verliert, sondern dass man so weitermacht und das Ziel, dass man bis Ostern einen, ja, nicht zu langen, möglichst auf wenigen Seiten wiederzufindenden Koalitionsvertrag schließt, dass man das erreicht. Das wäre gut, denn dann kommen wir noch vor dem Sommer ins Handeln. Ich glaube, das ist angezeigt und ich freue mich über diese Ernsthaftigkeit, die die Politiker, die da jetzt zusammensitzen, an den Tag legen.
Ja, vielen Dank für deine Zeit, für das spannende Gespräch und danke für den Besuch ins Studio.
Bitte, gerne.